geht, der weiß noch was, geht alles möglich. Da kann sogar ein Stummel sprechen, also, oder ein Analphabet kann da sogar etwas Interessantes sagen. In dieser Hoffnung möchte ich dann jetzt anfangen. Zwar, wir lesen traditionellerweise aus der Bhagavad Gita, 12. Kapitel, Vers 10. Abhyasi pyasamartosi matkarma paramubhava madartam api karmani kurvan sitim avapyasi psaisi. Übersetzung und Erläuterung von His Divine Grace, Srila Isi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kann man da den Bassregler etwas zurücknehmen? Es gibt Rückkopplung. Im Bass, aber nur im Bassbereich. Wenn du die Prinzipien des Bhakti-Yoga nicht praktizieren kannst, dann versuche einfach für mich zu arbeiten. Denn indem du für mich arbeitest, kannst du die Stufe der Vollkommenheit erreichen. Erläuterung. Selbst jemand, der nicht imstande ist, die Vorgänge des Bhakti-Yoga unter der Anleitung eines spirituellen Meisters auszuüben, kann auf die Stufe der Vollkommenheit erhoben werden, wenn er für den höchsten Herrn arbeitet. Wie diese Arbeit zu verrichten ist, wurde bereits im 55. Vers des 11. Kapitels erklärt. Man sollte mit der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins sympathisieren. Es gibt viele Gottgeweihte, die mit der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins beschäftigt sind und sie benötigen Unterstützung. Selbst wenn man also nicht direkt die Prinzipien des Bhakti-Yoga ausüben kann, kann man versuchen, die Gottgeweihten in ihrer Mission zu unterstützen. Jede Bemühung erfordert Land, Kapital, Organisation und Arbeit. Genau wie man im Geschäftsleben eine Niederlassung, Kapital, Arbeit und eine Organisation braucht, um sich zu erweitern, so sind auch in Krishnas Dienst solche Dinge erforderlich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass man im Materialismus für die Befriedigung der Sinne arbeitet. Die gleiche Arbeit kann jedoch für die Zufriedenstellung Krishnas verrichtet werden. Und dann sind es spirituelle Tätigkeiten. Wenn man genügend Geld besitzt, kann man mit dem Bau eines Zentrums oder eines Tempels zur Verbreitung des Krishna-Bewusstseins unterstützen. Oder man kann die Publikation Krishna-bewusster Literatur fördern. Es gibt viele solcher Tätigkeitsbereiche im Krishna-Bewusstsein und man sollte sich für solche Tätigkeiten interessieren und sie unterstützen. Wenn man nicht die Früchte seiner Arbeit opfern kann, kann man zumindest einen gewissen Teil spenden, um Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Gut zuhören. Dieser freiwillige Dienst für die Mission des Krishna-Bewusstseins wird einem helfen, seine Liebe zu Gott zu entwickeln, wodurch man die Vollkommenheit erreicht. Die Vollkommenheit erreicht. Die Lecture ist eigentlich schon beendet. Alles, was jetzt noch kommt, das sind nur zusätzliche Sachen. Also das war schon die Essenz. Wir haben gerade gehört, ich lese trotzdem den Vers traditionellerweise, liest man den Vers nochmal. Machen wir heute auch. Wenn du die Prinzipien des Bhakti-Yoga nicht praktizieren kannst, dann versuche einfach für mich zu arbeiten. Denn indem du für mich arbeitest, kannst du die Stufe der Vollkommenheit erreichen. So, diese Bücher von Srila Prabhupada, die sind auf eine Weise geschrieben, die sehr praktisch ist für die Menschen der modernen Zeit. Das ist nicht dogmatisch, ja. Gerade dieses 12. Kapitel der Bhagavad Gita gibt dem Menschen so viele Möglichkeiten, von dem Punkt, an dem er sich befindet, fortzuschreiten, ohne mit Höllendrohungen Menschen irgendwo hinzuschicken, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, hier eben tätig zu werden und den Weg zur Vollkommenheit einzuschlagen. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist also kein Dogmatiker. Manchmal denkt man, wenn man Religion, wenn man Menschen fragt auf der Straße, was sie von Religion halten, dann denken die eben, da wird man jetzt nur irgendwie bedroht. Du gehst zur Hölle, wenn du dies und jenes nicht machst. So, das denken die Menschen. Und damit wollen die natürlich nichts zu tun haben im Allgemeinen. Drum ist Religion auch, hat einen schlechten Beigeschmack, das Wort Religion hat einen schlechten Beigeschmack bekommen durch diese mittelalterlichen dogmatischen Sachen, die da modern geworden sind in manche verkrusteten Traditionen. Wir hatten die Bhagavad Gita zu Hause. Die Bhagavad Gita haben das alle. Diejenigen, die noch keine haben sollten, sollten sich bitte eine kaufen. Weil das ist ganz wichtig, die sollte man haben. Sonst kann man ja gar nicht nachprüfen, was ich hier sage. Ich glaube, es gibt sowieso noch Weihnachts-Sonderrabatt. Also, wie gesagt, der Weg, den Krishna weist, ist voller Barmherzigkeit. Wir kommen da noch weiter. Es geht noch weiter mit der Barmherzigkeit. Das ist noch gar nicht alles. Krishna hat noch mehr interessante Sachen auf Lager. So, das ist noch gar nicht alles gewesen. So, Krishna sagt selbst, weil wir, zu den Lebewesen, dass es gar nicht so einfach ist, in dieser Welt Entsagung zu üben. Krishna weiß das selber, weil er ist Gott. Er weiß genau, was wir für Leute sind. Er weiß das ganz genau, was mit uns los ist. Und daher gibt er diese Anweisungen in dieser Form, um uns Hoffnung zu machen. Das ist normalerweise nicht üblich, aber weil ich beschäftige mich gerade mit diesen Dingen. Auch in der Bhagavad Gita, wird an verschiedenen Stellen der Schriften immer wieder dieses System gegeben, wie man im hingebungsvollen Dienst fortschreiten kann. Und für uns wichtig ist eben, weil wir eben in diesem Deutschland wohnen, zum Beispiel, oder im Westen, wir sind den ganzen Tag, werden wir bombardiert mit einem Feuerwerk des Aufforderns, sündhafte Aktivitäten auszuführen. Also das ist, wenn wir beim Fenster rausgucken, wenn wir auf der Straße sind, wenn wir einkaufen, wenn wir irgendwie den Fernseher zufälligerweise einschalten oder wenn wir die Zeitung lesen, da ist nichts anderes drin als genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich tun sollen. So, wir leben in einer sehr schwierigen Lage, wenn man es genau nimmt. Das muss man wissen. Natürlich wissen das manche nicht. Manche halten das für normal. Und das ist natürlich noch schlimmer. Solange man das für normal hält, was hier abläuft in dieser Welt, da braucht man noch eine andere Stufe der Barmherzigkeit. Also für diejenigen, die das für normal halten, was in dieser Welt abläuft, da hat Krishna auch noch was auf Lager. Also er hatte auch für die noch was. Aber ich bleibe jetzt, da komme ich ganz zum Schluss hin, weil ich die Hoffnung habe, dass vielleicht noch einer von euch dabei ist, der die anderen Dinge noch begreift. Ich wollte keine zu nahe treten. Also Krishna gibt immer auch, der beschreibt auch die Zustände in der Welt, bevor er jemand etwas sagt, bevor er eine Empfehlung gibt, beschreibt er erst einmal, wie es in diesem materiellen Natur eigentlich ist. In der Bhagavad Gita sagt er zum Beispiel, dass alle Planeten von Brahmaloka, also vom obersten Planet des Kosmos bis ganz unten, bis zur Ameise, bis zum Ameisenleben, ist alles voller Leid. Im Grunde ist das gleiche wie Buddhismus. Auch Buddha, der ja jetzt so modern wird, sagt ja auch nichts anderes. Das ist ein wichtiges Prinzip im Buddhismus. Die Welt ist leidvoll. gerade wenn das ist ja so modern im Buddhismus, ja, der Buddhismus wird immer moderner, da kann man ja das mal erwähnen. So, Krishna sagt auch das Gleiche. Er sagt es auch. Diese Welt ist voller Leid. Deshalb sollte man eben ein anderes Ziel anvisieren. Und er gibt uns nicht immer jetzt die Schuld in dem Sinne, dass er uns jetzt eins zusätzlich reinwürgen möchte, sozusagen. Sondern er erkennt jetzt, wo wir stehen. Ich lese jetzt, muss jetzt ein Beispiel vorlesen, damit man weiß, um was es hier eigentlich, was ich hier eigentlich rede. Lese ich mal diesen Vers, von dem kann man dann weitergehen. 11. Kanto Srimad Bhagavatam, Kapitel 20, Vers 28. Wenn man irgendwie Vertrauen in die Beschreibungen über mich gewinnt und wenn man angewidert ist vom materiellen Leben, weil man weiß, dass diese Sinnenbefriedigung, diese egozentrische Sinnenbefriedigung nur zu Unglück führt. Aber wenn man immer noch unfähig ist, alles aufzugeben von diesen Dingen, dann sollte man trotzdem fröhlich weitermachen mit hingebungsvollem Dienst, auch selbst wenn man manchmal in Sinnenbefriedigung sich wieder verstrickt. Mein Geweihter weiß, dass Sinnenbefriedigung schlechte Resultate hat. Aber er bereut es. So, das ist im 11. Kanto, also das wird auch in den vedischen Schriften explizit beschrieben. Also wer sich da noch nicht reingelesen hat, aber das ist hochinteressant, wie hier beschrieben wird, wie das Lebewesen in die materielle Welt eingesperrt ist durch die äußeren Energien. Also die Seele lebt hier in einem Energiefeld, in einem Konglomerat von verschiedenen Energien, die das Lebewesen gefangen halten. So kann man es auf einfach Deutsch ausdrücken. Und da wird auch erklärt zum Beispiel, dass Zustände der Dummheit, des Schlafes, all diese Dinge, wenn wir zum Beispiel abends ins Bett liegen, ne, die meiste Zeit, die das Lebewesen verbringt, sind ja sehr unappetitlich. Man sieht zum Beispiel den Bundespräsidenten, sieht man nie im Bett, wie er schnarcht. Das wird nicht gezeigt im Fernsehen. Oder bestimmte andere Dinge, die der Bundespräsident auch noch macht, die werden im Fernsehen nicht gezeigt. Da wird immer nur gezeigt, wenn er das Hemd an hat und die Krawatte, wenn er irgendwie poliert ist, dann wird er gefilmt. Aber jeder Mensch macht eigentlich viel mehr, also mehrheitlich andere Aktivitäten, die teilweise sehr unappetitlich sind. So, die würde man nicht gerne im Fernsehen immer sehen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe mich immer, früher als Kind habe ich mich immer gewundert bei Westernfilmen, warum man die Leute nie sieht, wie sie aufs Klo gehen. Und das gehört ja auch dazu. Aber das kommt komischerweise in diesen Filmen nie vor. Das hat mich immer gewundert. Das ist ehrlich, das ist jetzt nicht erfunden. Ich habe mich immer gewundert, warum wird das eigentlich nicht gezeigt? Mir war schon klar, warum man es nicht zeigt, aber es ist interessant. Es wird nicht gezeigt. Viele Dinge werden nicht gezeigt. Auf den Hochglanzfotos der Werbung, da sieht man immer nur ganz bestimmte Dinge. Da sieht man andere Dinge sieht man nicht so. Die werden verdrängt. Das ist auch interessant, wenn man zum Beispiel nach Indien geht. Die haben da, weil sie diese alte Kultur noch mehr leben, kann man in Indien sehen, dass man da noch etwas anders mit den Dingen umgeht. Da sind die Geisteskranken und viele, viele kranke Menschen auf der Straße zu sehen. Da sieht man das Elend direkt. Während bei uns in der westlichen Zivilisation werden diese Dinge weggedrängt. Weil die stören. Die stören den Materialismus. Wenn das die Leute alles sehen würden, was es sonst noch gibt, dann würden sie vielleicht irgendwie mal mit ihrer Intelligenz überlegen, ob das wirklich ob das wirklich das so glückverheißend ist, was hier abläuft. Das war ja die Geschichte mit Buddha, als er aus dem Palast kam. Er wurde wohl behütet von seinen Eltern und die Eltern hatten Angst, dass er den Palast verlässt, aber irgendwann ist er dann doch mal aus dem Palast gegangen und hat dann gesehen, Kranke, Leute, die sterben und so weiter. Und dann hat er überlegt, ja, das ist ja furchtbar, wir sind ja alle zum Tode verurteilt. Und dann, ich kenne die Geschichte nicht im Detail, aber das ist mir bekannt, dass es dann irgendwie zu dieser Erleuchtung kam. So, Krishna sagt an dieser Stelle des Srimad Bhagavatam auch, dass die Intelligenz eine Fakultät Gottes ist. Ganz interessant. Die Intelligenz ist uns von Gott gegeben, damit wir im menschlichen Leben, weil das besonders dafür geeignet ist, höhere Erkenntnisse zu machen, damit wir dann eben das menschliche Leben zum Erfolg bringen. Wir sollten unseren Kopf doch anstrengen und erkennen, dass wir eigentlich nicht diese Materie sind und dass wir ein höheres Ziel anstreben. So, die Intelligenz, dieser Intelligenz-Yoga, Buddhi-Yoga, wird in der Bhagavad Gita heißt der Buddhi-Yoga. Buddhi, Buddha, Buddhi, das ist, Buddha war sehr intelligent, drum, das ist Buddha, Buddhi, das ist die Intelligenz. So, wir sollten die Intelligenz schulen, das können wir tun, mit diesen wunderbaren Büchern, die Srila Prabhupada uns zur Verfügung gestellt hat, die wir jetzt auch in Deutschland wieder im Marathon im Dezember, ich habe wenige verteilt, aber ich stehe dahinter, zumindest moralisch, diese wunderbare Wohlfahrtsarbeit, diese praktischen Anweisungen und die Bücher werden immer beliebter. Manche denken, ja gut, jetzt ist das 30 oder 40 Jahre her mit diesen Büchern. Das wird jetzt altmodisch, jetzt brauchen wir mal was anderes. Aber das Gegenteil ist der Fall. Man merkt aus der Bevölkerung langsam einen immer positiveren Response. Durch dieses immer stetige Wiederholen, diese wunderbare Bemühung der Devotees, immer wieder diese Sachen zu sagen, kommt jetzt doch auch bei der Bevölkerung langsam so ein kleiner. Man hat so das Gefühl, dass es doch irgendwie reinsickert mit der Zeit. Und es kommen sehr viele positive Rückmeldungen. Das gab es schon am Anfang von vielen Gelehrten und Professoren. Und auch aus allen Bevölkerungsschichten kamen diese Dinge. Weil es halt auch, das macht ja auch alles Sinn, was da drin steht. Das Interessante ist eben, dass diese materiellen Bewusstseinszustände dem Lebewesen von außen aufgedrückt worden. Das erklärt Krishna in diesem Srimad Bhagavatam. Wir brauchen nicht denken, wenn wir jetzt denken, oh, ich bin ein böser Mensch, oh, ich bin schuld, oh, ich bin dies, oh, ich bin das, ich bin so gefallen. Das ist gut, wenn man diese Haltung grundsätzlich hat. Aber gleichzeitig sollte man auch wissen, dass diese Dinge von der materiellen Natur, von Krishna, von der Maya, von der illusionierenden Energie, dem Lebewesen aufgedrückt worden. Wie der Schlaf, wenn man hinliegt, was passiert? Plötzlich geht's aus, das Licht. Und was dann passiert, das ist nicht unter unsere Kontrolle. Wir möchten vielleicht einen schönen Traum haben, aber es passiert was ganz anderes plötzlich im Schlafzustand. Und das ganze Leben, das materielle Leben wird als ein Schlaf, ein Traumzustand beschrieben. Das ist ein Traumzustand. Im Grunde sind wir, wenn wir mal reingeraten sind in den Traumzustand, dann sind wir bedingt. Da können wir nicht sagen, ich bin jetzt nicht mehr bedingt einfach. Das geht nicht. Wenn wir reingerasselt sind in die Suppe, wir sitzen jetzt drin. Wir können nicht einfach sagen, ja, das stimmt nicht. Es gibt ja auch so Transzendentalisten, die sagen dann, ja, das muss man nur einfach sagen. Alles ist gut, alles ist wunderbar. Von Murphy ist die Philosophie, glaube ich. Positives Denken. Es ist alles gut, es ist alles gut. Ich werde Millionär, ich bin dies, ich bin das. Ja, das ist diese Selbstsuggestion. Das ist natürlich nicht möglich. Es geht weit, weit, weit vorbei an der wirklichen Situation, in der das Lebewesen drinsteckt. Denn diese äußere Bedingung wird dem Lebewesen raufgedrückt. Wir sind eingesperrt in diese Situation. Ich würde noch positiven nachher, sorry, dass ich bin noch im Mittelteil. Der Endteil, wie lange darf man überhaupt sprechen? Eine Stunde. Sagen wir ungefähr, dass ich es weiß. Ja, noch so lange, oh. Ich denke, wir sollten es nicht zu lange machen, weil. Ja. So, wir brauchen also nicht immer diesen Ehrgeiz, diesen riesen Ehrgeiz zu haben, das ist nämlich ganz schwierig. Entweder man ist der Schlechteste, ich bin der Schlechteste, no future. Oder, dann, wenn solche Leute dann plötzlich was hören, ja, aber jetzt bin ich der Beste. Ja, dann ist man plötzlich der Beste und ich lasse mir nichts mehr sagen. So, das ist auch so eine Falle, die einem von außen aufgedrückt wird. Und dann, das sind so Tests. Man möchte nicht in der Mittelgruppe sein. Wer möchte schon in der Mittelgruppe sein? Ne? Aber Krishna hat hier von einer Mittelgruppe gesprochen. Also in diesem Vers, den ich gerade vorher zitiert habe, das ist eine Mittelgruppe. Das heißt, das sind noch nicht diejenigen, die jetzt den ganzen Tag mit Händen hoch in der Fußgängerzone rumlaufen und Hare Krishna singen. Aber es sind auch nicht diejenigen, die die materielle Welt weiter für das Ein und Alles halten. So, da gibt es einen Zwischenzustand, den Krishna kennt, weil er Gott ist und wo er uns nicht verdammt. In diesem Zwischenzustand erwartet er uns von uns, dass wir arbeiten an uns. Wir sollen einfach an uns arbeiten, damit es einfach besser wird. Krishna hat da Geduld. So, und da möchte ich euch eben ermutigen, dass ihr nicht in diese Fallen reintappt. Ich, no future, ich bin der Beste. Da muss man einfach kämpfen. Da gehört eine Demut an. Die Demut ist da wichtig, dass man sich nicht etwa für etwas ganz Besonderes hält. In dem Sinne, dass man immer irgendwie der Beste oder der Schlechteste sein will. Ja, und was können wir tun? Ihr habt es schon getan. Ich meine, es ist eine Sonntagsklasse. Es ging ja auch aus von diesem Bhagavad Gita Vers, dass man für Krishna arbeiten kann. Nun, das ist, wenn man zum Tempel kommt und mitsingt, und hingebungsvolle Aktivitäten ausführt, das ist ja schon dann auch hingebungsvoller Dienst, der mehr als Arbeit ist. So, das darf man nicht so schwarz-weiß sehen. Wo habe ich jetzt die Bhagavad Gita hingelegt?
Hinten ganz unten drunter, auf dem Harmonium.
Ah. Ja, ich wollte das nochmal sagen, weil Krishna hier auch einteilt. Interessant, Krishna ist auch ein Organisator. Das ist mir aufgefallen, weil ich bin Beamter gewesen, bevor ich geschaut bin. Dann ist mir aufgefallen, dass Krishna auch beamtenmäßig, also natürlich habe ich das ein bisschen eng gesehen, aber er sagt hier auch, er berichtet hier auch von verschiedenen Stufen der Hingabe. Das sind diese berühmten Verse. Richte deinen Geist einfach auf mich, die höchste Persönlichkeit Gottes, und beschäftige alle deine Intelligenz mit mir, so wirst du ohne Zweifel immer in mir leben. Das ist die höchste Stufe. Wenn man morgens aufsteht und schon an Krishna denkt, schon an die Gottgeweihten denkt, schon immer nur an automatisch, muss man sich nicht bemühen, es kommt automatisch in den Geist, oder man träumt auch von Krishna, dann ist man auf der höchsten Stufe. Dann gibt es eine Mittelstufe. Mein lieber Arjuna, o Gewinner von Reichtum, da kommt nicht Krishna ruht, denkt man, oh, jetzt kommt der Keule. Krishna zieht die Keule raus. Wenn du das nicht machst, dann kriegst du eins auf die Rübe. Nein. Mein lieber Arjuna, o Gewinner von Reichtum, wenn du deinen Geist nicht ohne Abweichung auf mich richten kannst, so befolge die regulierenden Prinzipien des Bhakti-Yoga und entwickle auf diese Weise den Wunsch, zu mir zu gelangen. So. Nichts von Verurteilung, sondern er ermutigt uns einfach, dann eben regulierte Tätigkeiten auszuführen, zum Tempel gehen, singen, tanzen, Prasadam essen und so weiter. Oh, Hare Krishna, Trivanga, Prabhu. Und dann eben der Vers, den ich gelesen hatte, wenn du die Prinzipien des Bhakti-Yoga nicht praktizieren kannst, dann gehst du zur Hölle. Nee. Dann versuche einfach, für mich zu arbeiten. Ganz, ganz Das ist doch einfach schön, dass Krishna so spricht mit uns. Wir können auch für ihn arbeiten, denn wir haben bestimmte Berufe gelernt, wir haben bestimmte Fähigkeiten, die hat uns auch, das sind alles Geschenke Gottes. Der eine kann Autos reparieren, der andere, der kann gut schreiben. Das sind auch wunderbare Dinge. All diese Dinge passieren nur, weil Krishna uns diese Erlaubnis gibt. Wir können überhaupt alles, alles ist sehr mystisch. Selbst wenn man die Hand bewegt, könnte im nächsten Moment plötzlich aufhören. Es ist sehr mystisch, das Leben. Und es ist ein Geschenk Gottes, dass wir diesen Körper haben, auf dieser Seite, auf der einen Seite auch. Und da können wir damit arbeiten und Krishna Dienst leisten. Und wenn wir das so zusammen machen, da kommen wir jetzt gleich zum letzten Teil, wird es sehr schön. Die Menschen möchten doch Liebe. Ich sollte von Liebe reden, Liebe bedeutet, zusammen Ziele zu verfolgen. Nicht alleine, sondern zusammen. Alleine ist nicht schön. Immer alleine nur alles machen, das ist nicht schön. Zusammen ist es schöner. Ja, das ist Liebe. Da wird oft so viel geredet über Liebe. Gut, dass ich... Ja, das Thema ist gut. Es wird sehr viel rumgedoktert, auch in verschiedenen spirituellen Kreisen, über Liebe. Ja, gibt die Stürmerei. Liebe ist nur das eine bestimmte Ding. Ne? Liebe ist, Liebe basiert auf Prinzipien. Liebe ist nicht ein äußerliches Ding zwischen Mann und Frau. Das ist nicht Liebe. Das ist eine mechanische Sache. Das ist Mechanik. Selbst geistiger Austausch ist mechanisch. Ich lobe dich, du lobst mich. Das ist mechanisch. Das ist nichts, das ist nur subtil, das, was normalerweise grob abläuft. Liebe ist etwas anderes. Ich kann mich noch an eine Lecture erinnern aus meinen ganzen Anfängerdingen. Ich kann mich da gut erinnern an diese Punkte. Die sind immer die besten. Das, was man sich am Anfang merkt, ist oft gerade das Gute. Pflicht. Liebe ist Pflicht. Pflicht, Treue. Radha Krishna. Das ist schon schön. Aber das fängt an bei Beständigkeit, Treue und Pflichterfüllung. Wenn das nicht da ist, können wir diese anderen Dinge, sehen wir die Dinge nur äußerlich. Und dann werden wir die Dinge, die vertraulichen Spiele von Radha Krishna missverstehen. Wenn wir nicht das ABC der Liebe lernen, das ABC der Liebe, wenn wir das nicht gelernt haben, können wir das andere nur falsch verstehen. Weil dann fehlt die Substanz. Deshalb, lasst uns doch für Srila Prabhupada, der diese Bewegung so wunderbar gestartet hat, zusammen etwas Wunderbares machen, das ist Liebe. Und dabei werden wir diese wunderbaren Geschmäcker kosten, von denen da die Rede ist. Es geht nicht um die Äußere, wir brauchen keinen Sari anziehen. Und also die Männer brauchen keinen Sari anziehen, meine ich, die Frauen schon. Das ist nicht nötig. Wir sehen zum Beispiel im Panchatattva, das ist also die fünffache Manifestation Gottes, die wir hier vorne auf dem Altar sehen, das sind alles, Krishna ist hier in männlichen Gestalten erschienen. Obwohl hier Inkarnationen dabei sind, die normalerweise eine weibliche Form haben. Interessanterweise. Sehr esoterisch. Zum Beispiel Sri Gadadhar ist in der männlichen Form erschienen, obwohl er Radharani ist. Es scheint also nicht vom Körper abzuhängen, ob man Liebe austauscht. Liebesaustausch scheint nicht vom Körper abzuhängen, weil Gadadhar ist Radharani. Da wird viel zu viel auf der äußerlichen Ebene gearbeitet, oft, um Leute zu verprellen, um Leute billig irgendwie abzuwerben. Liebe ist etwas ganz anderes. Liebe ist, wenn wir unseren Egoismus, unsere Egozentrik aufgeben und für einen transzendentalen Zweck zusammenarbeiten und Opfer bringen. Dann kommen höhere Rasas, höhere Geschmäcker im Leben auf. Und die werden von Krishna gegeben, genauso wie Krishna uns nämlich die materielle Natur raufdrückt, weil wir halt so das gewollt haben. Genauso gut kann er uns höhere Geschmäcker geben, wenn wir uns einfach in die richtige Richtung entwickeln. Und dafür ist Srila Prabhupada in den Westen gekommen, in seiner unnachahmlichen Weise, wie er diese Bücher geschrieben hat, wie er diese Vorgänge im Westen eingeführt hat. Hat er uns in dieser unnachahmlichen Weise praktisch gezeigt, wie wir sofort, jetzt kommt die nächste Stufe der Barmherzigkeit im Kali-Yuga, wie wir sofort eine Verwirklichung, eine Gottesverwirklichung machen können. Das ist das Wunderbare, obwohl wir vielleicht noch gar nichts begriffen haben, intellektuell, weil manche sind halt auch schwach intellektuell, ich zum Beispiel oder andere. Trotzdem, weil wir im Kali-Yuga eben so bedingt sind, kommt Sri Chaitanya Mahaprabhu in diese Welt und seine Nachfolger, Srila Prabhupada, der wichtigste Nachfolger für uns von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Und wir haben das gesehen, es kommt der heilige Name Gottes in die Welt. Er war auch vorher da, aber diese Kraft hat er erst jetzt bekommen, wenn wir zusammen diesen heiligen Namen chanten. Und wir sollten dann noch weitergehen, zusammenarbeiten, um diese wunderbare Krishna-Bewegung, um die ganze Erde zu verbreiten. Wenn wir da unseren großen, kleinen oder mittleren Beitrag leisten, dann sind wir auf der richtigen Schiene. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu stellt eben keine, wir feiern jetzt bald Gopunim, jetzt kommen dann das ist interessant, jetzt kommen dann die Feiertage des Panchatattva. Sri Advaita Acharya als erster, Mahavishnu, die Inkarnation von Mahavishnu, Mahavishnu ist ja der weltzugewandte Aspekt Gottes, der sich auch um die Welt kümmert. Und er hat gesehen, oder er sieht, wie gefallen der Zustand der Welt ist, und er hat gebeten, bitte komm, Krishna, in deiner wunderbaren Form als Sri Chaitanya Mahaprabhu. Die Leute können ja nicht mal die Bhagavad Gita mehr verstehen. Die sind nicht mehr so intellektuell, um dass sie intelligenzmäßig verstehen können, dass das Materialismus etwas nicht Gutes ist. Deshalb bitte komm in deiner ganz barmherzigen Form auf diese Erde. Er hat herabgefleht, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu kommt. Den Feiertag haben wir jetzt bald, gell? Der müsste jetzt gleich sein, nächste Woche ist es, glaube ich. Linie eben. Verschenkt. In einem Gebet heißt es, dass wir beim Opfern, das kennen vielleicht auch einige von euch schon, dieses Gebet, was man bei der Nahrungsopferung zitiert. Namo Mahavadanshaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauda Dvishi Namaha. So. Ich erweise meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Sri Chaitanya Mahaprabhu, der Sri Krishna selbst ist. Er hat die goldene Hauttönung Srimati Radharanis angenommen und ist die großmütigste Form Gottes, da er frei verschenkt, was niemals jemand vor ihm verteilt hat. Reine Liebe zu Krishna. So, wir dürfen in dieser wunderbaren Bewegung von Sri Chaitanya Mahaprabhu, überbracht von Srila Prabhupada, sofort diese Erfahrungen der reinen Liebe machen. Das ist also etwas sehr Außergewöhnliches. Und dann, wenn wir diese Erfahrungen gemacht haben, dann sollten wir dieses Geschenk behüten. Das ist nämlich ganz wichtig. Wenn man ein Geschenk bekommt, dann sollte man dieses Geschenk auch hüten. Sonst kann es passieren, dass man sich daran gewöhnt und es wieder auf eine ganz andere Bewusstseinsebene herunterfällt, zur Gewohnheit und Lethargie, und dann wird man gleich wieder unzufrieden und herausfordernd. So, wir sollten dieses Geschenk behüten. Das ist alles, es sind keine großen intellektuellen Bemühungen erforderlich. Man kann das, wenn man ein Philosoph ist, gibt es sehr viel Sachen hier zu tun bei der Hare Krishna Bewegung. Aber es gibt auch für diejenigen sehr viel zu tun, die das nicht können. So. Ich glaube, jetzt komme ich langsam an ein natürliches Ende. Wie gesagt, der Heilige, und das habe ich noch nicht gesagt, Krishna erscheint im Kali-Yuga als der heilige Name des Herrn. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ja. Einfach immer wieder chanten, jeden Tag ein bestimmtes Maß an Runden chanten, dass man sich festsetzt, eine gewisse Ordnung im Leben herstellen. Auch wenn es manchmal nicht so leicht fällt, weil das sind Tests. Krishna möchte einfach sehen, ob wir uns in der Liebe schon weiterentwickeln. Das sind so die Treue, das Treueprinzip. Ja, auch wenn es mal nicht so leicht fällt. Aber dann fällt es wieder gut, dann kommt man mal wieder in Berliner Tempel und ist voll inspiriert, weil da ist immer was los. Und aber wenn man zu Hause ist, ist es nicht so einfach, aber da sollte man trotzdem das auch machen. Gibt es dazu noch Fragen oder Kommentare? Kritik, Anregungen?
I could not really understand that working for Krishna, like the examples that Prabhupada has given, give Lakshmi for the seva of the Lord, do bhajan for the Lord. So is it not in Bhakti Yoga? How Krishna is distinguishing this from regulations of Bhakti Yoga?
The regulations of Bhakti Yoga, so. So, ja. Hast du eine Übersetzung?
Ja.
Hier wurde gefragt, wieso hier ein Unterschied gemacht wird von Krishna, wenn man für Krishna arbeitet. Und in den Fall vorher hat es ja geheißen, man soll sich in den Prinzipien des Bhakti-Yoga betätigen. Hier wird die Frage gestellt, wie ist das jetzt zu verstehen? Ist das Arbeiten kein ist das jetzt was ganz anderes? Oder? Gute Frage, da kann man dann auch noch Prithu Prabhu fragen, der weiß das vielleicht besser. Aber mein Verständnis ist, dass hier bei diesen regulierenden Prinzipien des Bhakti-Yoga insbesondere bestimmte Prinzipien gemeint sind, die der spirituelle Meister festsetzt, damit wir direkt sofort uns mit Krishna beschäftigen. Zum Beispiel morgens aufstehen und die Bildgestalten betrachten, auch wenn sie einen nicht heute gerade inspirieren. Man würde lieber vielleicht eine Zeitung lesen, aber das regulierende Prinzip, das der spirituelle Meister gibt, damit dieser krankhafte Zustand aufhört, der sagt, stehe lieber auf und guck den Altar an, als eine Zeitung. Die meisten Leute lesen ja Zeitung morgens. Ne? Wenn sie aufstehen, dann kriegen die Ärger, weil sie die Zeitung lesen, hauptsächlich die Männer. So, der spirituelle Meister sagt aber, nein, nicht die Zeitung lesen, sondern zum Altar gehen und den Altar anschauen. Weil wenn man das, die Hoffnung ist, dass man ab mit der Zeit, weil der Geist ist ja wie ein Schwamm, mit der Zeit bekommt man da eine Anhaftung, weil der Altar ist ja schließlich auch schön. Ne? Ja, ist doch schön, oder? Und dann sollte das zur Gewohnheit werden. So, das ist ein regulierendes Prinzip, das hier gemeint ist. Das sind diese regulierenden Prinzipien, die der spirituelle Meister festsetzt. Auch die bekannten vier regulierenden Prinzipien fallen da rein, die uns auch helfen, von der materiellen Welt losgelöst werden. Das sind direkte Prinzipien. Manche können das noch nicht so gut einhalten. Es gibt auch, manchmal denkt man, ja gut, die regulierenden Prinzipien, die kann man, also je nach Fortschritt, kann man die immer weiter hochschrauben. Zum Beispiel Rupa Goswami, der hat nur einen Tropfen Buttermilch am Tag getrunken. Nicht so eine riesige Fiest, die wir jetzt essen. So, da gibt es verschiedene Standards. Es gibt verschiedene Standards dieser regulierenden Prinzipien. Aber dennoch, es sind regulierende Prinzipien. Und wenn es hier jetzt heißt, dass man für Krishna arbeiten soll, da sind dann Leute, die eben diese direkten spirituellen Prinzipien, mit denen noch Schwierigkeiten haben oder gar nichts damit anfangen können, die sollen dann wenigstens das, was sie sowieso können, in Krishnas Dienst stellen. So barmherzig ist Krishna. Und dadurch kommt man auch in die richtige Richtung und kann sogar, wie Prabhupada erklärt, die Vollkommenheit erreichen, wenn man das richtig macht. Das heißt aber nicht, dass jetzt jemand, der für Krishna arbeitet, dass der nicht auch die regulierenden Prinzipien einhalten soll. Das sind keine Schwarz-Weiß-Ebenen. Da gibt es also eine Übergangsphase. Da gibt es verschiedene Schattierungen. Krishna stellt die drei Hauptdinge auf, reiner hingebungsvollen Dienst, spontan, dann nach regulierenden Prinzipien auf Anordnung des spirituellen Meisters und arbeiten für Krishna. Das sind diese drei Hauptkategorien, die alle drei zur Vollkommenheit führen. Und da steht man irgendwo zwischendrin. Der eine, der arbeitet noch wie ein Roboter, und mag das einfach. Der mag arbeiten wie ein Wahnsinniger. Und der macht es für Krishna. Und er chantet auch mal 4 Runden. Und dann, das wird besser. Man sollte die Hoffnung haben, man sollte immer Hoffnung haben, dass es das Richtige ist, das geht voran. Man sollte nicht aufgeben, weil man nicht der Beste ist. Das habe ich ja am Anfang gesagt. So, es geht. Man erreicht die Vollkommenheit, wenn man sich bemüht. Es gibt so ein schönes, man kann nur das tun, was man tun kann. Mehr kann man nicht. Mehr wird nicht erwartet. Krishna erwartet nicht mehr, als wir können. Und jeder, der das tut, was er kann, der ist bereits in einem gewissen Maße vollkommen, weil er seine Energien für Krishna benutzt. Und es geht dann mehr und mehr in die Richtung, dass man sich mehr und mehr auch direkt an Krishna natürlich erinnert. Aber das fällt alles in die Kategorie hingebungsvoller Dienst. Auch Arbeit für Krishna ist hingebungsvoller Dienst. Bhakti-Yoga, die ganze Bhagavad Gita handelt vom Bhakti-Yoga. Prabhupada wird manchmal kritisiert, dass er von den bestimmten Versen, die von anderen Yoga-Lehren anders interpretiert wurden, vom Bhakti-Yoga spricht. Diese Leute verstehen allerdings nicht, dass in Wirklichkeit alle Yoga-Pfade zu Krishna führen. Krishna sagt nämlich in der Bhagavad Gita, dass er das Ziel aller Veden ist. Und allein diese Aussage macht doch klar, was kann man da für eine Schlussfolgerung aus dem ziehen. Alles ist, wenn man es richtig liest, ist alles Bhakti-Yoga, wenn man es richtig interpretiert. Wenn man falsch interpretiert, sieht man Dualitäten. Wenn man richtig interpretiert, ist alles, was in den Veden steht, hingebungsvoller Dienst. Wenn man es richtig macht. Wenn man falsch interpretiert, dann schafft man Dualitäten. Und Prabhupada interpretiert richtig in der Bhagavad Gita, all das sind Stufen hin zu Bhakti-Yoga, zu reinem Bhakti-Yoga. Und daher ist alles Bhakti-Yoga, was dort beschrieben wird. In mehr oder weniger konzentrierter Form. Manches ist noch nicht so konzentriert und dann wird es, wenn man stetig weiter übt, mehr und mehr verdichtet. Sri Chaitanya Mahaprabhu spricht von Zuckerrohrsaft. Zuerst ist es Zuckerrohrsaft, dünner Zuckerrohrsaft. Und wenn man den dann eindickt, dann wird es Sirup. Und dann werden es, am Schluss werden es Bonbons. Aber es war von Anfang an schon süß. So ist das zu verstehen. Also die Arbeit für Krishna ist im höchsten Maße wichtig. Gerade für uns Westler. Wir müssen diese Sankirtan-Bewegung durch Arbeit unterstützen. Wir dürfen die Arbeit nicht so negativ hinstellen, wie das oft auch in unseren Kreisen der Fall war. Muss man leider auch sagen, selbstkritisch. Arbeit ist sehr wichtig. Gerade für uns, weil wir sind Arbeiter. Also ich spreche jetzt von mir. Wir sind halt Arbeiter, viele von uns. Dann sollen wir halt arbeiten. Und nicht so tun, als ob wir keine Arbeiter sind. Ja? Das ist falscher Stolz. Wenn ein Arbeiter sagt, jetzt bin ich kein Arbeiter mehr, jetzt gehe ich ins Kloster und ich meditiere nur noch vor dem Altar. Das ist falscher Stolz. Arbeit ist gut. Transzendental, wenn sie in Krishnas Dienst gestellt wird. Ich mache heute den Punkt wegen der Arbeit, weil diese Bewegung braucht ja was. Ne? Das können wir haben einen Auftrag in der Welt. Und dieser Auftrag, wie Prabhupada erklärt, braucht Arbeit, Mittel, alles. Wir brauchen die Leute, die arbeiten, und die sind sehr wichtig, und wir brauchen die Menschen. Wir brauchen sie. Wir machen jeden Tag 1000 Dandavat, vor denen wir arbeiten. Heilwohl.